Wir haben ein paar Leute unter uns, die würden von sich wahrscheinlich sagen, sie kennen die Bibel relativ gut. Und für all die, die sich damit einbeziehen und für die, die mal schauen wollen, wie es um ihr Bibelwissen steht, habe ich eine Quizfrage. Wie viele von diesen 12 Aposteln, die wir in der Bibel haben, lesen wir davon, dass sie getauft worden sind? Elia? Von Paulus? Lesen wir es eigentlich sonst noch jemandem? Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt, Elia. Von Paulus lesen wir tatsächlich, dass er getauft worden ist und es ist auch der Einzige, wo wir es davon lesen. Die anderen 11 Apostel, ursprünglich Jünger von Jesus, lesen wir nämlich nichts von dem. Oder ich muss einschränken, ich habe nichts davon gefunden und ich habe ziemlich lange gesucht. Man könnte davon ausgehen, dass sie die Taufe von Johannes zur Buße erfahren haben, aber wir lesen es nicht, dass sie getauft worden sind. Auch nachher nicht, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, würden wir nichts davon lesen, dass sie getauft worden wären. Beim Paulus ist die einzige Stelle, wo wir lesen, dass er sich taufen lassen hat. Und ich freue mich heute, dass wir heute miteinander einen Taufgottesdienst dürfen feiern. Ist für mich immer ein riesiges Highlight, wenn Menschen anstehen und bezeugen, ich folge dem Jesus nachher. Und das, was ich bekennen in der Taufe, soll für alle sichtbar sein. Ist ein Freudenfest, ist ein Highlight. Und über das Thematische ein bisschen darauf einzustimmen, auf die Taufe. Wenn wir eben in die Taufe eintauchen, Wortspiel, von dem Paulus. Der Paulus, die Taufe von Paulus, die sehen wir beschrieben im Kapitel 9 von der Apostelgeschichte. Zu dem Zeitpunkt, Apostelgeschichte 9, ist der Paulus ein schwerer Gegner von Jesus Christus. Er war einer, der die Gemeinde verfolgt hat. Lukas legt Wert darauf, dass am Anfang vom 8. Kapitel und am Anfang vom 9. Kapitel stark zu betonen. Und so fängt zum Beispiel das 9. Kapitel so an. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Das ist der Saulus oder eben der Paulus gewesen, was heute darum geht. Er hat zwei Namen gehabt, einen hebräischen Namen, der Saulus, und einen griechischen Namen, der Paulus. Und lasst euch nicht irritieren, sich immer von Paulus reden und der Bibeltext immer vom Saulus. Der Grund ist ganz einfach. Zu dem Zeitpunkt ist er mehr im jüdischen Kontext unterwegs gewesen, später im hellenistisch-römischen Kontext und darum ist später nur noch von Paulus geredet. Unter dem Namen ist er bekannt worden und darum rede ich auch von Paulus. Der Paulus ist ein Eiferer für Gott gewesen. Ein Eiferer für Gott, der dagegen gekämpft hat, dass ihr Lehrer reinkommt. Und für ihn ist klar gewesen, dass Christentum, die Verherrlichung von dem Jesus, wie es wir jetzt gerade gemacht haben in diesen Liedern, das ist sektiererisch, das ist ein Irrlehr. Und so ist er umeinandergezogen. Er war damals dabei gewesen bei der Steinigung von Stephanus und wir lesen, wie er Gefallen gefunden hat daran, dass der Mann umgebracht worden ist. Und er ist umeinandergezogen, hat Christen ins Gefängnis werfen lassen und hat dafür gesorgt, dass sie je nachdem auch hingerichtet worden sind. Er hat mit keiner Faser von seinem Körper, von seiner Seele in Betracht gezogen, dass der Jesus vielleicht wirklich der Messias sein könnte. Geschweige denn, hat er sich überlegt, diesen Christen vielleicht sogar beizutreten. Und in dieser Haltung ist der Paulus im Kapitel 9 auf Damaskus gezogen. Damaskus, eine Stadt in Syrien, 270 Kilometer Fußweg entfernt oder Reitweg von Jerusalem entfernt. Und er hat sich vorgenommen, ich gehe dort an und wir auch dort. Die Jesus-Liebhaber wird ich entfernen. Wird die Gefangenen nach Jerusalem führen, einsperren und wenn es nötig ist, werden auch die gesteinigt. Mit dem Auftrag vom Hohepriester selber abgesegnet, ist er auf Damaskus gereist und wir lesen, dass kurz vor Damaskus begegnet ihm der auferstandene Jesus, den er gar nicht an ihn geglaubt hat. Jesus erscheint ihm in seiner Herrlichkeit, was visuell in einem unheimlichen Glanz sichtbar worden ist. Der Paulus und seine Begleiter stürzen zu Boden und der Paulus erblindet da drin. Seine Begleiter müssen ihn nach Damaskus führen und Jesus sagt ihm mit dieser Begegnung, geh nach Damaskus und ich werde dir dort sagen, wie es weitergeht. Und so schließt der erste Teil von Apostelgeschichte 9 im Vers 9 mit dieser Feststellung, mit dieser Beschreibung, 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und er trank nichts. Das ist einer von diesen Versen, der mich als Kind immer gestört hat. Ich habe mich gefragt, warum, Paulus, das ist doch blöd, warum isst du und trinkst du nichts, nur weil du jetzt nichts mehr siehst? Also hast du so einen Schock bekommen, kannst du nicht mehr essen, wirkt es dich? Oder ich habe da keinen logischen Zusammenhang gesehen. Unterdessen ist mir klar, es ist ein sehr logischer Zusammenhang. Der Paulus hat sich entschieden, nach dem Erlebnis, das ihn total in der Grundfeste von seinen Überzeugungen erschüttert hat, hat er entschieden, das muss ich verarbeiten. Und er ist ins Fasten gegangen. Fasten ist immer eine Zeit von der Erwartung, dass Gott zu einem redet. Also wenn ein Jude sich Antworten von Gott erhofft hat, wenn er gemerkt hat, es ist eine Zeit der Veränderung, dann ist er in eine Fasten- und Gebetszeit gegangen, in der Hoffnung, dass Gott ihm Wegweisung geben wird, Antworten wird geben, in einem Thema wird weiterhelfen. Und genau das macht der Paulus da. Er merkt, da passiert irgendetwas und das wird mein Leben verändern. Aber was ist es? Und das bringt er mit Fasten und Gebet vor seinen Gott. Wir können uns vorstellen, wie er sich gefragt hat, also wenn das der Jesus war, den ich nicht glaube, dass er lebt, und der anscheinend doch lebt, was hat das zu bedeuten? Ist der wirklich der Messias, der im Alten Testament davon geredet ist? Und wenn er der Messias ist, wie bringe ich das zusammen mit meinen jüdischen Überzeugungen? Geht denn das überhaupt zusammen? Und was hat das für Konsequenzen für meinen Glauben und für mein Leben? Das wären die Fragen gewesen, die ihn beschäftigt haben. Und das ist die Situation, die wir antreffen, wenn wir jetzt miteinander einsteigen im Predigttext ab dem Vers 10. Ein Paulus, der zutiefst erschüttert worden ist, der blind ist, der seit 3 Tagen am Fasten ist, am Betten ist. Ein Paulus, der verwirrt ist und sich fragt, was hat das zu bedeuten? Und dort setzen wir ein, Kapitel 9, Vers 10. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Saulus betet, und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er der von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die zu deinem Namen beten oder sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder. Der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus' Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Paulus stand auf und ließ sich taufen. Es braucht zuerst mal eine gewisse Zeit, bis sich Jesus wieder einschaltet in dieser Geschichte. Er lässt Paulus einfach mal in seinem Fasten und in seinem Gebet sein, 3 Tage lang. Nach diesen 3 Tagen begegnet er Hananias in einer Vision. Der Hananias, er ist ein Nachfolger von dem Jesus, also einer von den Männern, die gefangen nach Jerusalem geführt werden. Er begegnet dem Hananias und sagt ihm, gang zu dem Paulus. Und er sagt ihm sehr klar, wo er den Paulus finden wird. Diese gerade Straße übrigens, im Lateinischen hat die Via Recta geheissen, die gibt es heute noch. Also wenn ihr mal in Damaskus in der Ferie sind, man weiss kirchengeschichtlich sogar noch, wo das Haus gestanden ist vom Judas. Also von der Überlieferung her, ob es wirklich das Haus war, keine Ahnung, aber es würde sich lohnen, das anzuschauen, wenn ihr dort seid. Wir stoßen an dieser Stelle mal wieder auf etwas, was typisch ist für Jesus. Er bereitet alles vor und am Schluss sendet er seine Jünger, um die Aufträge zu erfüllen. Er begegnet dem Paulus auf der Reise nach Damaskus und sagt ihm, er soll dort warten. Dann begegnet er dem Paulus in der Vision, wie wir da gelesen haben, und sagt, es wird ein Mann kommen, und wenn er dir die Hände auflegt, wirst du wieder sehen. Und dann geht er zum Hananias und sagt ihm, gang zu dem Paulus, leg ihm die Hände auf, er wird wieder geheilt werden durch dich und den Heiligen Geist empfangen. Und man kann sich fragen, warum so kompliziert? Jesus ist dem Paulus zweimal begegnet, einmal real und einmal in der Vision. Wieso kannst du ihm nicht alles sagen, was du ihm sagen willst? Es ist das Prinzip, dass Gott seine Nachfolger auf dieser Welt einsetzen will. Er will uns brauchen als seine Werkzeuge. Es ist ein Prinzip, das damals gegolten hat, das heute noch genauso gilt. Gott will Menschen brauchen, die ihm nachfolgen und sie als seine Werkzeuge einsetzen. Und unsere Reaktion auf solche Aufträge ist heute oft noch genau gleich, wie es damals war. Wenn wir beim Hananias lesen, im Vers 13, dann sehen wir, wie er zumindest Fragen hat. Vielleicht widerspricht er einmal. Er sagt, Gott, weißt du eigentlich, was das für ein Mann ist? So als ob Gott das nicht wüsste. Jesus, weißt du, dass das der Mann ist, der da angekommen ist, um die zu verfolgen, die dich anbeten, die dir nachfolgen? Bist du dir bewusst, dass das der Mann ist, der dich selber verfolgt und dem willst du gnädig sein? Dem willst du verschonen und zur Buße leiten? Ist das wirklich dein Plan? Es ist die typisch menschliche Reaktion darauf, wenn wir einen Auftrag bekommen von Gott. Wir sehen das durch die ganze Bibel. Der Mose, als er einen Auftrag bekommen hat, hat er darauf verwiesen, dass er nicht reden kann, Gott soll einen anderen schicken. Beim Jesaja kommt er mit seinen unreinen Lippen. Er merkt, dass er gar nicht würdig ist für den Auftrag. Die Jeremia, der hat das Gefühl, er sei zu jung. Die Maria hat daran gedacht, dass es biologisch unmöglich ist, der Auftrag, den sie bekommen hat. Der Zacharias hat an sein Alter gedacht. Und mir ist in den Sinn gekommen, als Sarah und ich das erste Mal erfahren haben, dass unser Weg nach Altstädten gehen könnte, haben wir x Gründe gehabt, warum wir nie werden auf Altstädten gehen. Es ist die typisch menschliche Reaktion, dass wir mit unseren Ängsten reagieren auf den Auftrag Gottes, dass wir mit unseren nicht vorhandenen Fähigkeiten oder vielleicht noch nicht entdeckten Fähigkeiten reagieren oder dass wir alle möglichen Gründe ins Feld führen, die vielleicht rein vernunftmäßig tatsächlich stimmen. Wo wir das Gefühl haben, aus dem und dem Grund kann ich den Auftrag nicht wahrnehmen. Klassiker ist zum Beispiel Jesus, also das kannst du nicht ernst meinen, weil zeitlich weiss ich nicht, wie ich das im Moment anbringe. Hätte Manuel ganz gut können sagen, du siehst, dass ich jetzt in dieser Ausbildung bin, wie sollte ich da noch Teenagerarbeit machen? Das kann nicht dein Ernst sein. Wäre ein möglicher Einwand gewesen. Ein anderer möglicher Einwand ist, es kann nicht dein Ernst sein, Jesus, dass ich das Projekt soll unterstützen finanziell. Oder die Menschen soll unterstützen, ja selber schon zu wenig. Das kann nicht dein Ernst sein. Oder die Aufgabe, die man jetzt gerade aufgerufen hat, wo man Menschen sucht, das entspricht überhaupt nicht dem, was ich Lust habe. Das ist nicht mein Herzensanliegen. Wieso habe ich das Gefühl, dass du mich ansprichst? Du hast mich verwechselt, du meinst den nebendran. Das sind so die klassischen Gründe, die wir im ersten Moment anführen, weil uns der Auftrag von Gott irgendwo nicht passt. Wenn wir aber die Erlebnisse von all diesen vorher genannten Personen anschauen, Mose, Jeremia, Jesaja und Co., die sind alle in dem Dialog mit Gott geblieben und wir wissen heute, jeder einzelne von denen hat den Auftrag Gottes letztendlich wahrgenommen. Sogar ich stehe heute auf dieser Bühne in Altstädten. Wenn Menschen im Dialog mit Gott bleiben, dann entkräftet er ihre Gegenargumente oft sehr schnell und gibt ihnen eine Vision, einen Blick dafür, eine Klarheit dafür, dass es schlichtweg dran ist, den Auftrag wahrzunehmen. Und er macht es auch so beim Hananias. Er sagt ihm, und zwar sehr erstaunlich offen, gibt er ihm einen Einblick in das, was der Paulus mal noch wirken wird. Und sagt ihm, schau mal, gerade der Paulus, der im Moment versucht, meinen Namen von diesem Erdboden zu vertilgen, der Paulus wird ich einsetzen dafür, dass er meinen Namen rausträgt in die Welt wie kein anderer. Das ist mein Plan mit dem Paulus. Durch den Paulus haben viele Christen müssen leiden bisher. Und ab jetzt werde ich dem Paulus zeigen, was es bedeutet, für meinen Namen zu leiden. Er wird selber müssen leiden. ist etwas, was Paulus in seinen Briefen später immer wieder aufnimmt und auch darlegt, was sein Leiden ist und wie er mit dem umgeht und was er dem auch Positives abgewöhnt. Das einfach als Klammerbemerkung. Die Herausforderung für uns, die wir an dieser Stelle mitnehmen können, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, ist der nie verkehrt. Nie. Es hat seine Berechtigung, Gott hat es durchdacht. Man lese in der Bibel so, das ist auch der Paulus, der das nachher im Epheserbrief in Kapitel 2 ausführt, dass Gott Werk vorbereitet. Man hat das auch gesehen, wie er das Werk für den Hananias vorbereitet hat und wir nur noch die Aufgabe haben, darin zu wandeln. Epheser 2, Vers 10. Wir dürfen wandeln in diesen Werk, wo Gott vorbereitet hat. Es macht alles Sinn. Die Aufträge, die Gott dir gibt, sind gut und richtig. Aber sie fordern uns raus. Und wenn wir bereit sind, in dem Gespräch mit Gott zu bleiben, dann werden wir irgendwann an den Punkt kommen, wo es nur noch darum geht, bin ich jetzt gehorsam? Oder sage ich, nein, ich mache es nicht. Die Möglichkeit werden wir immer haben am Schluss. Wenn wir Gott ernst nehmen, dann wird es auf die Frage rauslaufen, gebe ich mich an oder nicht. Der Hananias entscheidet sich dafür, sich Gott anzugeben. Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierhin erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Stell mir vor, was es für eine Überwindung war für den Hananias. Zu dem Mann zu gehen, wo sein Find war. Dort hineinzugehen, körperliche Nähe überzukommen, ihm die Hände aufzulegen, ihn anzusprechen, mein Bruder, und ihn zu segnen. Dafür zu sorgen, dass durch ihn der Mann wieder Sehkraft überkommt und den Heiligen Geist überkommt. Ein Mann, der ihm wahrscheinlich ziemlich unsympathisch war. Und trotzdem macht Hananias das. Er nimmt den Auftrag wahr. Und das finde ich stark. Das finde ich stark zu sehen, wie ein Mensch, der Jesus nachfolgt, gehorsam ist. Sich angibt. Und ich glaube, letztendlich ist es genau das, was eben zählt. Es ist das, was uns heute fasziniert. Wenn wir im Leben von anderen Menschen, egal ob wir von ihnen in der Bibel lesen oder von ihnen hören, wie wir es vorhin im Missionsfenster gesehen haben, von Fischers, Menschen, die sich angeben und dem Gott dienen. Manchmal wieder Vernunft, sage ich jetzt einmal. Wieder all die Gründe, die wir anführen könnten, warum es nicht schlau ist, das zu machen. Aber es ist der Auftrag Gottes. Und es begeistert uns, wenn wir dann sehen und hören, was das für Frucht bringt. Was ihren Dienst bewirkt im Leben von anderen. Und das ist mein Wunsch für uns alle, dass wir das mehr und mehr immer wieder erleben dürfen, die Frucht Gottes in unserem Leben. Und jetzt können wir den Umkehrschluss machen. Wie erleben wir das? Wie erleben wir das, dass Gott wirkt? Dass er Werk tut durch uns? Es braucht unsere Gehorsam. Es braucht unsere Hingabe. Ist eigentlich ganz einfach. Also zumindest rational ist es ganz einfach. Emotional fordert es uns eben oft raus. Gib dich Gott an. Lass dich von ihm an die Hand nehmen und durch die vorbereiteten Werke durchführen. Gib dich ihm hin und geh vorwärts. Und wir haben heute wunderbare Beispiele für das gehört von Menschen, die das da haben oder genau im Begriff sind, das zu tun. Fischers habe ich schon erwähnt, die sich aufs Alter, auf Pension nochmal gewagt haben, in ein total fremdes Land zu gehen und dort unter Flüchtlingen zu arbeiten, mit dem Anliegen, ihnen Gottes Gnade und Gottes Frieden zu bringen in einem Land, wenn sie das eins zu eins so würden sagen, wir sind da, um von dem Gott zu erzählen, würden sie zumindest ausgewiesen werden, wenn nicht etwas Schlimmeres. Sie geben Englischunterricht und versuchen herauszufinden, wo können wir von dem Gott erzählen. Wir haben gesehen von zwei Menschen, die sich herausfordern lassen haben, in eine Aufgabe hineinzutreten. Im Reich Gottes zu dienen als Leiter in der Teenagerarbeit, als Leiterin in der Kinderarbeit. Sie hatte genug Gründe gehabt, um zu sagen, du kannst nicht mich meinen. Und wir werden es noch sehen, bei zwei Teufeln, die parat sind und sagen, anzustehen, ich brenne für den Jesus. Ich bin mit dem unterwegs, er ist mein Herr, mein Heiland. Und das sollen alle dürfen sehen und wissen. Und das ist etwas, was mich begeistert. Was passiert beim Hananias nach seinem Gehorsam? Vers 18. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Finde ich ganz spannend, wie das betont wird. Die Begegnung mit dem Hananias löst beim Saulus unglaublich viel aus. Wir lesen, dass ihm wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Körperliche Heilung, er kann plötzlich wieder sehen. Aber es ist auch geistlich etwas passiert. Es sind Schuppen von seinen geistlichen Augen gefallen. 3 Tage lang war er in der Dunkelheit. 3 Tage lang hat er nach Antworten gesucht, hat die Fragen vor Gott bewegt. Und jetzt kommt er plötzlich Antworten über, es geht alles irgendwo zusammen. Er versteht, dass der Jesus tatsächlich lebt, dass das der auferstandene Messias ist. Der Messias, den er darauf gewartet hat als Jude und dass er ihn zu Unrecht verfolgt hat. Alles ergibt Sinn, er bringt es zusammen und er merkt, das hat eine Auswirkung nicht nur auf meinen Glauben, sondern auch auf mein Leben. Mein ganzes Leben muss ich umkehren. Er wendet sich dem Jesus zu und bringt das zum Ausdruck in der Taufe. In 3 Tagen sehen wir, wie ein Christenhasser zu der Taufe auf Jesus Christus kommt. Und das ist etwas, das nur Gott bewirken kann. Taufe ist letztendlich der logische Abschluss von dieser intensiven 3-tägigen Gebets- und Fastenzeit. Es ist die logische Konsequenz vom Reden Gottes zum Paulus, dass er am Schluss sagen kann, ich gehöre jetzt auch zu dem Jesus. Er ist mein Herr und mein Retter. Im Kapitel 22 von der Apostelgeschichte schaut Paulus selber zurück auf das Ereignis und er erzählt dort in einem Verhör, was er erlebt hat. Und in den Versen 14 bis 16 lesen wir, was der Hananias ihm weiters noch gesagt hat, wo wir im Kapitel 9 nicht haben können sehen. Hananias sagte, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Er hat bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Der Hananias hat dem Paulus vor Augen geführt, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat, dass er den Jesus hat dürfen sehen, erkennen. Und er sagt ihm, er ruft ihn auf, sagt Paulus, kehr um, tu Buss, ruf den Namen Jesus an. Lass dich taufen und dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Es ist nicht so, dass die Taufe uns reinwäscht von unseren Sünden, theologisch gesehen. Es ist unser Bekenntnis zu Jesus. Unsere Hinwendung zu Jesus, wo wir das in Anspruch nehmen, das Vergebungsgeschenk am Kreuz auf Golgatha. Wo wir sagen, du bist für mich gestorben, ich gebe dir mein altes Leben, meine Sünden an. Und ich darf deine Gerechtigkeit in Empfang nehmen. Und die Taufe ist letztendlich die symbolische Handlung, die darauf folgt, wo wir unter Wasser getaucht werden und reingewaschen werden, wo wir mit dem bezeugen, was wir innerlich bereits haben dürfen erleben. Unsere Sünden werden von uns abgewaschen. Jesus macht uns rein. Und der Paulus folgt dem Aufruf und er darf erleben, wie er gereinigt wird von allen Sünden. Das hat ihm der Hananias verheißen. Und das ist etwas, was uns die Bibel heute genauso verheißt. 1. Johannes 1, Vers 9 spricht jedem Mensch zu, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir vor Jesus kommen und ihm anlegen, was wir falsch gemacht haben in unserem Leben, dass wir ihm nicht nachgefolgt sind, sondern ihm bekämpft haben, werden wir dürfen Reinigung von unserer Sünde erfahren. Für den Paulus hat das bedeutet, dass er erleben durfte, wie er frei wird von dieser Sünde von Christenverfolgung. Dass er Menschen ins Gefängnis geworfen hat, die es nicht verdient hat. Dass er Menschen gefoltert und hinrichten lassen hat, die es nicht verdient hat. Und für das hat er Vergebung empfangen. Wie viel mehr, sage jetzt nach menschlichem Maßstab gemessen, können wir für unsere Sünden, für das, was wir falsch haben, Vergebung empfangen. Ein Kommentator hat zu dem Erlebnis von Paulus geschrieben, jeder Mensch braucht sein persönliches Damaskus. Das heißt, den Punkt in seinem Leben, an dem seine bisherigen Anschauungen, Ziele und Methoden völlig in Frage gestellt werden. Aus geistlicher Sicht braucht jeder Mensch sein persönliches Damaskus, ein Erlebnis, wo Gott ihm begegnet, ihn in seinen Grundfesten erschüttert, dass er erkennt, dass Jesus der Messias ist, der uns in ein besseres Leben hineinführen will. Und dort, wo Menschen in so einem Damaskus-Erlebnis drinstehen, und vielleicht hat es ein oder andere heute Morgen, der sagt, ich stehe in so einem Erschütterungserlebnis drin, diesen Menschen dürfen wir genau das zurufen, was Hananias am Paulus zugerufen hat. Was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt, an dieser Stelle durch den Hananias.